Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die NBA-Playoffs sorgen schon früh in der Phase der ersten Runde für Spannung. Es gibt viele enge Serien und es gibt viele Spiele, über die man sehr viel Gesprächsstoff hat. Und natürlich haben wir drei Serien aus der letzten Nacht, die wir beobachten müssen hier in unserer Sportshow auf meinsportradio.de. Und den Überblick über die drei Spiele aus der letzten Nacht, den gibt jetzt wieder unser Moderator des NBA-Talks Triple-Double auf meinsportradio.de, Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Wir haben ein ganz enges Spiel in Cleveland gehabt. Die Cleveland Cavaliers standen ja schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, nachdem sie das erste Spiel gegen die Pacers verloren hatten. Und jetzt haben sie heute Nacht das Spiel gewonnen. Aber das war bitter nötig, dass dort LeBron James eine Energieleistung brachte in knapp 40 Minuten. Junge, Junge, war das eng.
Ja, es ging am Ende 100-97 für die Cleveland Cavaliers aus. Und von diesen 100 Punkten machte LeBron James 46 an der Zahl. Und war direkt richtig, richtig gut im Spiel drin. Wir erinnern uns an Partie 1, als er am Anfang ja quasi kaum Würfe nahm oder ich glaube in den ersten 10 Minuten sogar gar keinen Wurf so richtig genommen hat. Dieses Mal trat er als der Spieler, auf den man aus seinen jungen Jahren vor allen Dingen kannte. Er war als Scorer aktiv, machte dann die ersten 16 Punkte für Cleveland. Er traf dabei 7 von 8 Würfen, war vor allen Dingen von Downtown logischerweise dann auch sehr, sehr gefährlich und führte letzten Endes Cleveland zu einem überragenden Start. Die Indiana Pacers kamen überhaupt nicht ins Spiel, haben es nicht auf die Kette gebracht, irgendwie einen Wurf zu verteidigen, geschweige denn selber einen zu kreieren. Und so stand es dann nach knapp der Hälfte des ersten Viertels 22-4 für die Cleveland Cavaliers. Die Indiana Pacers verstanden es dann zumindest ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben, nachdem Miles Turner dann irgendwann mal das erste Field Goal für die Indiana Pacers eben auf den Weg gebracht hatte und ging nur mit 15 Punkten in Anführungsstrichen in die Viertelpause und kam dann auch ganz gut zurück. Das lag vor allen Dingen daran, dass den Cleveland Cavaliers ohne LeBron James einfach nichts einfiel. Und das ist was ihnen wirklich zu denken geben sollte. Denn da stehen ja nicht nur irgendwie LeBron James auf dem Feld, da sind ja durchaus Leute, die eine Menge Erfahrung in der NBA mitbringen, im Kader der Cleveland Cavaliers und in dem Moment dann auch auf dem Feld gewesen. Die Indiana Pacers verstanden es dann, diesen Rückstand sehr, sehr klein werden zu lassen, lagen zwischenzeitlich dann schon nur noch mit 5 hinten. Aber dann kam natürlich LeBron zurück, Kevin Love fand dann endlich auch mal ins Spiel und so konnten sie den Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff wieder ein bisschen ausbauen auf 12 Punkte. Das lag dann letzten Endes auch daran, dass schon früh im ersten Viertel, aber dann eben auch im zweiten Viertel Victor Oladipo, also der Go-To-Guy und Star der Indiana Pacers, Fouls gesammelt hat und dann vorsorglich von Nate McMillan auf die Bank gesetzt wurde, weil sie natürlich vermeiden wollten, dass er hinten raus in der entscheidenden Phase des Spiels fehlte. Aber so fehlte letzten Endes eben seine ordnende Hand, so fehlte vor allen Dingen dann auch sein Scoring. Es wurde eine ausgeglichenere Partie, je weiter das Spiel fortschritt. Indiana ließ den Vorsprung im dritten und vierten Viertel immer mehr schrumpfen, war dann am Ende auch fast dran. Sie hatten das One-Possession-Game mit nicht mal mehr einer Minute auf der Uhr. Da stand es 92-95 und Victor Oladipo bekommt den ganz weit offenen Dreier, nimmt ihn und setzt ihn leider daneben und somit konnten die Cleveland Cavaliers dann das Spiel nach Hause bringen. Und man muss am Ende konsternieren, dass Nate McMillan sich vielleicht ein bisschen verzockt hat. Victor Oladipo stand nur 28 Minuten auf dem Feld, eben aufgrund dieser früh gesammelten Fouls. Am Ende hatte er aber eben nur diese drei auf der Habenseite. Man hätte ihn wahrscheinlich einfach noch ein bisschen länger auf dem Feld lassen sollen. Aber gut, hinterher bist du immer schlauer angesichts dessen. Aber wie knapp das Ergebnis war, ist das sicherlich was, worüber man reden muss. 22 Punkte dann am Ende für Oladipo, der beste Scorer seines Teams war. Unterstützung von Darren Collison und Miles Turner bekam, die 16 und 18 Punkte auflegten von der Bank. Da kam noch Lance Stevenson, der hatte 10 Punkte und eigentlich auch eine gute Deadline, wenn man die sich so anguckt, abgesehen von 4 Turnovern. Allerdings hat Lance Stevenson heute Nacht gar nicht so ein gutes Spiel offensiv zumindest gemacht, hat den Ball teilweise sehr, sehr stark dominiert, auch wenn Oladipo mit auf dem Feld stand. Da muss man sicherlich nochmal so ein bisschen nachjustieren. Bei den Cavaliers, ja, da gab es LeBron James und viel, viel nicht. 46 Punkte vom Alleskönner, 12 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals am Ende bei 3 Turnovern. Und dass ja bei wirklich guten Quoten LeBron James dann auch derjenige, der hinten raus die Nerven behalten hat, machte seine 4 Freiwürfe rein, als Indiana ihn nochmal zum Schluss an die Freiwurflinie schickte. Es waren noch 2 Leute mit 2-stelligen Punktbereich, das waren Kevin Love und das waren Kyle Korver. Korver sicherlich mit einer guten Leistung, auch mit einer Leistung, die man so von ihm erwartet, weswegen man ihn einst geholt hat. 4 von 8 Dreiern getroffen, am Ende für 12 Punkte, viel mehr hat er dann auch nicht getan, aber genau dafür holst du dir einen Korver ins Team. Kevin Love hingegen traf nur ein Drittel seiner Würfe, schnappte sich immerhin noch 8 Rebounds für 15 Punkte, dann am Ende gescored und ansonsten war das viel, viel Stückwerk. Die Cleveland Cavaliers spielten auch heute Nacht grausame Defense, das muss man schlicht und ergreifend so sagen, haben dieses Mal davon profitiert, dass sie anfänglich den Dreier gut getroffen haben. Nach der Pause sank die Quote dann auf 30% ab, aber diese ersten 24 Minuten, da trafen sie fast 50%, die retteten ihnen so ein bisschen den Hintern und vor allen Dingen rettete ihnen eins den Hintern und das war schlicht und ergreifend die Tatsache, dass die Indiana Pacers heute Nacht eben aus der Distanz überhaupt nichts trafen. Sie trafen 6 von 22 Dreiern und auch im 2-Punkt-Bereich außerhalb dem Bereich direkt unter dem Korb trafen sie ganz, ganz schlecht, auch da nur 27%, während sie am Korb wirklich fast fehlerlos blieben. Das war wirklich ein lehrbuchreifes Spiel, das sie da abgeliefert haben. Da waren 29 von 34 am Ende drin. Also wenn der Touch ein bisschen besser gewesen wäre bei den Indiana Pacers und LeBron James vielleicht nicht so eine Nacht hingelegt hätte, dann hätte es wahrscheinlich auch heute Nacht für Cleveland echt schlecht ausgesehen. Und das sollte den Cavaliers zu denken geben. Auch wenn die Serie jetzt 1-1 steht, ist der Heimvorteil immer noch bei den Indiana Pacers. Und die Fragezeichen auf Seiten der Cavaliers sollten deutlich größer sein als die auf Seiten der Pacers.
Das war eins der engen Spiele. Ein weiteres enges Spiel gab es in Oklahoma City. Die Oklahoma City Thunder führten mit 1-0 in dieser Serie, mussten allerdings jetzt Spiel 2 abgeben an aufopferungsvoll kämpfende Utah Jazz, die mal wieder angeführt waren von ihrem Super-Rookie Donovan Mitchell. Der und Ben Simmons als die Rookies des Jahres in der, sind die Kandidaten für die Rookie des Jahres. Wen würdest du im Moment als ersten haben? Eher Ben Simmons oder eher Donovan Mitchell?
Ich sage, es wird Ben Simmons, aber mein Herz möchte, dass es Donovan Mitchell wird.
Ja, wie haben die Utah Jazz das gerissen? Unter anderem mit der Hilfe von Donovan Mitchell.
Ja, die Utah Jazz gewinnen am Ende 102-95, obwohl sie Ende des dritten Viertels überhaupt nicht aussahen wie der Sieger des Spiels. Da mussten sie eine wirklich lange Durststrecke hinnehmen, blieben über 5 Minuten ohne Korberfolg. Und so wurde aus einem 9-Punkte-Vorsprung dann auf einmal 10-Punkte-Rückstand. Die Oklahoma City Thunder ging dann mit einer Knappführung in den Schlussabschnitt hinein. 5 Punkte betrug der, aber dann drehte Donovan Mitchell sofort mit Beginn des Schlussabschnitts auf, führte die Utah Jazz zum Comeback und letzten Endes ja dann auch zu einer beinahe durchgängigen Führung, machte da wirklich ein famoses Spiel, anders kann man es nicht sagen. Am Ende hatte er 28 Punkte, 13 dieser 28 Punkte machte er im Schlussabschnitt und war tatsächlich der Go-To-Guy dieses Utah Jazz-Teams und das in seiner ersten Saison. Beeindruckend, wirklich, wie er da immer wieder dann zum Korb gezogen ist und wie wenig er sich dann da von, vielleicht den vorherigen 3 Vierteln auch anstecken ließ, die er gespielt hat. Er traf 0 von 7 aus der Distanz bis dato, traf insgesamt auch mit diesem guten letzten Viertel dann nur 10 von 25 Würfen. Aber das zeigt auch, dass die Utah Jazz ihm absolut vertrauen, ihm den Ball immer wieder in die Hände geben, weil sie das Gefühl haben, dass er das Selbstvertrauen hat, um hinten raus Spiele zu entscheiden. Und das hat er heute Nacht getan. Und das hat er heute Nacht deutlich, deutlich besser getan, als dass die 3 großen Stars bei den Oklahoma City Thunder getan haben. Als er dann letzten Endes, als sie diesen Run eingeleitet haben, der sie dann von Ende des dritten Viertels bis Mitte des vierten Viertels auf die Siegesstraße geführt hat, da machten sie 17-2 Punkte verglichen mit den Oklahoma City Thunder und 12 Punkte davon machte er. Ich hatte die 3 Stars angesprochen bei den Oklahoma City Thunder. Da liest sich die Punktausbeute erstmal gar nicht so schlecht, aber, und das sollte wirklich zu denken geben, die trafen zusammen 0 von 14 Würfen im Schlussabschnitt. Und das gegen die Utah Jazz, das spricht natürlich zum einen für die unglaublich gute Verteidigung, das spricht aber auch für die Nacht, die sie da eben hingelegt haben. Russell Westbrook trifft am Ende knapp ein Drittel seiner Würfe. Paul George trifft nicht mal ganz ein Drittel. Carmelo Anthony genau ein Drittel. Von Downtown wollte quasi auch nichts fallen. 4 von 12 bei George, 2 von 9 bei Anthony und so. Ja, schwimmen ihnen dann letzten Endes hinten raus die Fälle davon. Carmelo Anthony vergibt am Ende 2 Dreier, ist dann mit 17 Punkten der drittbeste Scorer im Team, hat 9 Rebounds gesammelt. Paul George hat das Double-Double, 10 Rebounds, 18 Punkte. Und Russell Westbrook hat fast das Triple-Double, 9 Rebounds, 13 Assists, 19 Punkte. Aber das ist natürlich irgendwo ein Stück weit brotlose Kunst, weil sie das Spiel dann verloren haben, weil sie auch auf Steven Adams dann in den Schlussminuten verzichten mussten. Der faulte ja doch einige Minuten vor Spielende dann aus, war aber heute Nacht eh kein großer Faktor. Und das ist was, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass sie so unterlegen am Korb waren, denn die Utah Jazz konnten 5 Offensiv-Rebounds mehr sammeln als die Oklahoma City Thunder, weil Steven Adams irgendwie ein bisschen angeschlagen war. Er hat irgendwie gefühlt die ganze Zeit nur mit einem Arm gespielt und konnte dann im Prinzip von Rudy Gobert so ein bisschen durch die Zone geschubst werden, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Gobert dann am Ende mit 15 Rebounds, 13 Punkten, 5 davon offensiv. Aber einer, der war noch besser und der profitierte vor allen Dingen auch davon, dass eben Carmelo Anthony immer wieder Dreier nahm, diese nicht traf und es dann die langen Rebounds gab, die man einsammeln musste oder konnte. 8 Stück waren es dann am Ende bei Derek Favors, die er offensiv und defensiv eingesammelt hat, also auf beiden Seiten. Dann eine wirklich gute Leistung von ihm, 20 Punkte dazu noch, also ganz starkes Double-Double. Denn ja, Offensiv-Rebounds, warum konnte er da so viel einsammeln? Auch, ich hatte es gesagt, Donovan Mitchell da nicht sonderlich treffsicher. Insgesamt auch die Utah Jazz nur mit knapp über 30% von Downtown. Am Ende war aber einer auch noch positiv hervorzuheben und es ist immer wieder verwunderlich, wenn man die Zahlen liest und den Namen dazu hört. Ricky Rubio trifft 5 von 8 aus der Distanz, war derjenige, der zwischenzeitlich das Team so ein bisschen am Leben hielt. 22 Punkte von ihm. Die Utah Jazz insgesamt mit einer guten Partie, nachdem sie gut in das Spiel reingefunden hatten, war es dann lange Zeit eine ausgeglichene Leistung bis, und ich hatte es vorhin angesprochen, dann eben diese Durststrecke im dritten Viertel kam, sie aber dann zum Comeback ansetzen und letzten Endes verdient die Oklahoma City Thunder schlagen und jetzt die Serie erstmal ausgleichen. 1-1 steht's bei den Oklahoma City Thunder, da klickt's irgendwie immer noch nicht so richtig, auch nach so vielen Spielen in Folge jetzt. Und das ist natürlich was, dass ja sie nachdenklich stimmen sollte, wenn sie da mit ihren 3 Stars auf dem Feld stehen und trotzdem einfach offensiv Probleme haben, keine 100 Punkte halt zustande bekommen, dann ja muss man da vielleicht mal überlegen, ob man da den richtigen Ansatz wählt, ob man den richtigen Matchplan hat. Es steht zu befürchten, dass das Ganze wieder mehr in Richtung Russell Westbrook One-Man-Show verlagert werden könnte, aber wir werden sehen. Auf der anderen Seite, da ist es gefühlt die komplette Saison in einer sehr homogenen Mannschaft schon die Donovan Mitchell Rookie Show. Und der macht übrigens jetzt in den ersten beiden Spielen zusammen 55 Punkte. Das gab es ganz, ganz lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal gab es das 1990. Da machte ein gewisser David Robinson 57 Punkte. Und damit, ja, auch beide mehr übrigens als Michael Jordan in seinen ersten beiden Playoff-Spielen.
Das ist nicht so schlecht, was die da veranstalten. Ein drittes Spiel hat es noch gegeben und das war dann eher eine klare Geschichte. Und die Houston Rockets, nachdem sie im ersten Spiel sehr schwitzen mussten, konnten sie das zweite Spiel gegen die Minnesota Timberwolves mit 102-82 gewinnen. Und natürlich Chris Paul dabei, aber man brauchte gar nicht so sehr James Harden letzte Nacht.
Nee, wenn man ganz ehrlich ist, brauchte man James Harden überhaupt nicht letzte Nacht. Also man hätte James Harden auch gut und gerne auf die Bank setzen können, es hätte kaum einen Unterschied gemacht. James Harden traf 2 von 18 Würfen und damit so schlecht wie noch nie in seiner Karriere. Der Negativrekord vorher war Spiel 2 gegen die San Antonio Spurs in der vergangenen Saison. Da traf er 3 von 18, aber das ist ja dann ja nicht wirklich besser. 1 von 10 Dreiern am Ende, rettete so ein bisschen die Freiwurflinie. 7 von 8 hatte er da am Ende, 12 Punkte von ihm, immerhin noch 7 Assists verteilt. Aber damit stand er ganz, ganz klar im Schatten von Chris Paul. Und ja, auch klar im Schatten von Gerald Green. Chris Paul wirklich mit einer überzeugenden Leistung heute Nacht, der machte alles. Und der vernaschte die Minnesota Timberwolves Defense, dass sie einem fast leid tun konnte, wie der da zum Korb gezogen ist, wie der die Bälle reingelegt hat, auch aus welchen Entfernungen, wie hoch dann über die Big Man drüber. Das war wirklich allerfeinster Basketball, den er da aufs Parkett gezaubert hat. Am Ende 27 Punkte, 8 Assists, ein einziger Turnover und das Plus-Minus-Rating von plus 21 sprechen Bände. Von der Bank kommt, wie gesagt, Green mit 21 Punkten, 12 Rebounds, auch eine ganz, ganz starke Partie, traf im zweiten Viertel und da kamen die Houston Rockets eigentlich erst so richtig im Spiel an. 4 Dreier, denn die Minnesota Timberwolves, die waren deutlich besser im Spiel, verstanden es dieses Mal am Anfang zumindest, Karl Anthony Towns ins Spiel einzubinden, während die Houston Rockets einen um den anderen daneben ballerten, nur ein Viertel ihrer Würfe trafen und das ja im Prinzip in Person von James Harden sich dann auch manifestierte. Der hatte nur 1 von 7 am Ende nach den ersten 12 Minuten und so lagen die Houston Rockets dann auch mit 5 hinten, 23 zu 18 stand es für Minnesota. Und dann treten aber die Houston Rockets auf, legten einen richtig, richtig starken Lauf hin, hielten die Minnesota Timberwolves in dieser Phase bei 7 Punkten, während sie selber 28 erzielten und so dann letzten Endes das Spiel schon so ein Stück weit vorentschieden. Die Bank der Timberwolves war ja in Spiel 1 durchaus ein Faktor, durch Derrick Rose, durch Jamal Crawford. Das war dieses Mal überhaupt nicht der Fall. Bielka, der machte 16 Punkte, sammelte die aber quasi ausschließlich in der Garbage Time, während bei den Rockets eben vor allen Dingen im zweiten Viertel Green dann auffällig war und so ja das Spiel auch in so eine gewisse Richtung schon mal lenkte. Ansonsten ja, war es dann letzten Endes viel Geplänkel auch. Die Houston Rockets hatten nochmal so eine kleinere Durststrecke im dritten Viertel, aber das konnten ja die Minnesota Timberwolves quasi auch nicht ausnutzen, weil sie wirklich haarsträubend schlechte Offense spielten. Karl Anthony Towns am Ende dann mit 2 von 9, Jeff Teague mit 3 von 7, Jimmy Butler trifft immerhin die Hälfte seiner Würfe. Aus der Distanz wollte quasi gar nichts fallen, da treffen sie gerade mal ungefähr ein Viertel, nehmen auch nur 18 Würfe von da. Und wenn du dann aus dem Zweipunktbereich auch nichts triffst, dann hast du keine Chance gegen die Houston Rockets. Houston Rockets brechen übrigens ganz nebenbei den Rekord für die meisten Dreier, der in einem Spiel genommen wurde. 50 waren es vorher, wenig überraschend natürlich aufgestellt vom Team um Head Coach Mike D'Antoni. Dieses Mal waren es 52, also fast dreimal so viele wie die Minnesota Timberwolves. Und dann ist es alleine ob der puren Menge natürlich wahrscheinlicher, dass du einfach auch mehr triffst. Und so war es. Sie haben nicht viel besser von Downtown geworfen als die Minnesota Timberwolves, machen am Ende aber eben 11 Dreier mehr. Und das kannst du dann, insbesondere wenn du nicht hochprozentig aus dem Zweipunktbereich triffst oder übermäßig oft zur Freiwurflinie ziehst und da dann quasi fast fehlerlos bleibst, das kannst du nicht mehr einfangen und das kannst du nicht mehr aufhalten. Und genau das ist das Problem der Minnesota Timberwolves. Und wir müssen langsam wirklich anfangen, über Tom Thibodeau zu sprechen. Er hat es immer noch nicht geschafft, sein defensives Konzept in diesem Team zu installieren oder schlicht und ergreifend halt ein aktuelles defensives Konzept zu installieren. Und vor allen Dingen ist das, was sie da an Offense spielen lassen, einfach völlig aus der Zeit gefallen und damit wirst du von den Houston Rockets in Nächten, in denen ihr bester Spieler komplett neben sich steht, den Arsch versohlt bekommen und das ist heute Nacht passiert und ganz ehrlich, das wird auch in den nächsten beiden Spielen passieren und dann geht die Serie 4-0 aus.
Ja, die Houston Rockets machen allerdings auf jeden Fall im Moment einen sehr, sehr starken Eindruck. 3 Spieler hatten wir heute in der Nacht. Wir hatten eine Überraschung durch Utah, die in Oklahoma City gewonnen haben. Die Cleveland Cavaliers beißen sich so gerade durch. Und die Houston Rockets sind so ein bisschen durch ihr Spiel 2 durchmarschiert. Das war Felix Amrain, der Moderator unseres NBA Talks Triple Double mit seiner Zusammenfassung dieser 3 Spiele. Danke, Felix.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.